die Lehre vom Gleichnis, vom Senfkorn und der Königsherrschaft Gottes. Das geht zunächst einmal um die Enthüllung des Vaterherzens. Jesus lehrt uns über das Gebet, was auf dem Herzen des Vaters liegt. Matthäus 6, 9 bis 10. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Dieser Grundlage oder dieser Bitte geht folgende Erklärung voraus. Wir lesen dazu Matthäus 6, 7 bis 13, das ganze Gebet. Da sagt Jesus, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, um ihres vielen Redens willen erhört zu werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, ehe ihr ihn bittet. Bittet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Abschließend mit der Begründung nach der Bibelübersetzung von New King James Version, Schlachter, Luther und anderen, da heißt es noch zusätzlich im Text, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In der CSV-Übersetzung der Neuen Elberfelder, da fehlt dieser Schlusssatz. Nun gibt es Leute, welche die Königsherrschaft Gottes in die Zukunft projizieren und die Antwort auf das von Jesus instruierte Gebet nach 2000 Jahren immer noch verzögern. Das ist die sogenannte herausgeschobene Königsherrschaft. Es gibt aber auch immer noch ein Jetzt bis heute und dadurch eine zunehmende Königsherrschaft bis zur Vollendung in der Zukunft. Wenn immer die Kirche Jesu die Herrschaft des Königsreiches ausübt, so wird dadurch die Königsherrschaft auch ausgedehnt und erweitert. Also das ist eine praktische Angelegenheit hier. Ich lese den Text nochmals. Wenn immer die Kirche Jesu die Herrschaft des Königsreiches ausübt, so wird dadurch die Königsherrschaft auch ausgedehnt und erweitert. Das heißt, es geht hier um ein Tun, es tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Unser Evangelium ist das Evangelium der Königsherrschaft Gottes, oder je nach Übersetzung auch mit Königsreich übersetzt. Aber es geht um ein Herrschaftsgebiet. Und dies ist weit mehr, jetzt höre gut zu, dies ist weit mehr als das Evangelium der Neugeburt und der Seelenrettung. Durch die vielen Gleichnisse Jesu ist unsere Bestimmung klar definiert. Der Herr erklärt uns dabei immer wieder und unermüdlich das Werden und die Funktion des Königreiches Gottes, seiner Königsherrschaft. Alle diese Gleichnisse, die du siehst, sind über die Königsherrschaft Gottes, wie das Reich funktioniert. Wir schauen uns dazu das Gleichnis des Senfkornes etwas genauer an. Ihr kennt das alle, das Gleichnis vom Senfkorn. Matthäus Kapitel 13, Vers 31 bis 32, da steht, ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Du kannst hier auch sagen, die Königsherrschaft der Himmel ist gleich einem Senfkorn, das zwar kleiner ist als alle Samenkörner, aber wenn es gewachsen ist, ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. Habt ihr alle schon gehört? Das heißt nun, dass dieses Gleichnis uns ein Bild gibt, eine Vorstellung darüber gibt, wie die Dinge ins Werden gebracht werden. Die persönliche Verantwortung darin heißt, nimm und sehe es. Das heißt, es braucht jemand, Jesus sagt hier, dass ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Wohin säte er es? Auf seinen Acker, beton mal seinen Acker. Nicht auf den Acker, sondern auf seinen Acker. Da gibt es große Verwechslungen. Die Christenheit leidet unter dieser Dauerverwechslung. In einen Acker zu sehen und nicht in seinen Acker zu sehen. Da geht es nämlich jetzt bereits um diese persönliche Verantwortung, die darin heißt, nimm und sehe es in deinen Acker. Nimm deine Verantwortung darin wahr und fühle deine Aufgabe gut aus. Das heißt es auf Deutsch übersetzt. Die Königsherrschaft Gottes ist ein Gleichnis und ist in Gleichnissen verschlüsselt. Es ist ein Geheimnis für den natürlichen Menschen, damit er es nicht sehen kann. Warum soll es der natürliche Mensch nicht sehen? Weil Jesus sagt in Lukas Kapitel 8, Vers 10, er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Den übrigen aber in Gleichnissen, warum denn? Damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. So hoffe ich nun, dass wir hier sehen, hören und verstehen. Denn es kann dir passieren, dass du diese Nachricht hörst und nicht verstehst. Dann hast du ein Problem. Denn die Königsherrschaft Gottes ist nicht zu vergleichen mit einem Senfkorn, sondern mit einem Senfkorn, das gesät wird. Denn darin besteht ein gewaltiger und ganz entscheidender Unterschied. Die Christenheit heute, inklusive wir selber leiden, dass wir zwar Saatgut haben, aber es nicht sehen. In Johannes 12,24, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das heißt, es muss gesät werden. Und ich habe dir vorhin schon gesagt, sehe auf den Geist und nicht auf das Fleisch. Denn das Königreich Gottes ist die Königsherrschaft und die bedeutet, was bedeutet Herrschaft? Ich sage dir hier, Machtgebiet, Eigentumsrecht, Oberherrschaft und so weiter. Das ist Herrschaft. Das heißt, du übst Gewalt aus über etwas oder über jemanden. Jesus erklärt uns die Zusammenhänge. Erstens, das unbegrenzte Wachstumpotenzial eines Samens kann nur erbeutet werden, nachdem das Saatkorn gesät wurde. Wenn du nicht säst, gibt es keine Frucht. Zweitens, das Saatgut allein hat keinen Wert, es sei denn, es wird gesät. Das heißt, menschliches Eingreifen ist dazu erforderlich. Gott tut nicht, hör gut zu jetzt, was du und ich tun sollen. Alles Weitere ist von dieser Tat abhängig, ob du säst oder nicht säst. Amen. Ohne diesen Akt gibt es keinen Baum, es gibt keine Äste und keine Zweige und keine Nester und keine Vögel darin. Bist du einverstanden damit? Amen. Das heißt, es muss gesät werden. Das Saatgut, Nummer 3, muss die Hand des Sämanns verlassen und gesät werden. Das ist die Bedingung. Nummer 4, der Sämann muss Verantwortung tragen, dass das Saatgut nicht von Vögeln aufgepickt wird, dass es nicht auf felsigen Boden gesät wird oder gar unter Disteln und Dornen fällt. Wer trägt die Verantwortung dafür? Der Sämann. Wer ist der Sämann hier? Sprich mal ich. Du bist der Sämann. Der Same wird nicht durch oder mit Betrachtung gesät, denn die Königsherrschaft kommt nicht auf diese Art und Weise, dass man sie betrachten könnte. Du kennst die Bibel. Da sagt Jesus, es ist eine unsichtbare Aktion, den Samen zu betrachten und über sein Potenzial Berechnungen oder Überlegungen anzustellen, ist eine was? Eine ineffektive Trockenübung. Du vergeudest damit deine Zeit. Du bringst Verwirrung in deinen Geist, aber hast keine Frucht. Du kannst zum Beispiel die Kerne eines Apfels zählen, aber unmöglich die Anzahl der Bäume. Gehst du mit mir einig? Oder gar die Früchte. Also wenn du schon die Bäume nicht zählen kannst, dann schon gar nicht die Früchte. Du kannst einen Samen nehmen, den kannst du zählen, kannst du sagen eins. Aber du weißt nicht, wie viele Bäume daraus entstehen und wie viele Früchte, die darin enthalten sind. Du kannst es nicht wahrnehmen und erkennen. Das heißt, du ergreifst es im Glauben. Stell dir mal vor, mit wie vielen Setzlingen die Auswanderer zum Beispiel nach Kalifornien oder in Kapstadt gelandet sind, wie viele Reben haben die mitgebracht? Vielleicht 5 Stück. Heute gibt es ganze Rebberge voll. Millionen von Liter Wein werden produziert in Kalifornien, Kapstadt, in Australien. Woher kamen die Setzlinge? Von Europa, per Schiff, stückweise. Kein Mensch konnte sich damals vorstellen, was daraus wird. Dann gibt es ein weiteres Prinzip, das uns Jesus erklärt, dass das Saatkorn muss also deine Hand verlassen und es muss in gute Erde eindringen und bewässert werden. Das weißt du selber, auch wenn du nicht Gärtner bist, dass jedes Saatkorn, das du säst oder das du in der Hand hältst und nicht säst, keine Frucht bringt. Und wenn du es säst und kein Wasser gibst, wird es nicht aufgehen. Ohne diese Arbeit gibt es keinen Baum. Also was ist jetzt deine Arbeit? Im Praktischen, du säst und du begießt. Das ist die Arbeit. Säen und gießen. Sonst gibt es keinen Baum. Was ist der Baum hier, von dem wir reden? Die Königsherrschaft Gottes. Wenn du nicht säst, wenn du nicht begießt, hast du keinen Baum der Königsherrschaft Gottes hier, in dir und in diesem Haus. Darin sehen wir klar, dass die Königsherrschaft Gottes auf Erden menschliche Intervention benötigt. Das heißt, es braucht menschliches Eingreifen, es braucht menschliche Anstrengung. Und dies zeigt sich darin, dass der Same genommen werden muss und er muss gesät und begossen werden, wie wir gesehen haben. Jetzt verlangt aber das Protokoll Gottes, dass das Feld zuerst gekauft wird. Es ist sein Feld oder dein Feld, denn er in dir. Sehe keinen Samen in das Feld eines anderen. Du wirst darüber keine Herrschaft haben. Zuerst musst du es in deinem eigenen werden, bevor es gesät werden kann. Du musst zuerst Samen haben, bevor du sehen kannst. Das Gleichnis handelt von einem inaktiven, ruhenden Samen, der in einen dominanten Baum verwandelt werden soll. Ich sage es nochmal, dieser dominante Baum ist die Königsherrschaft. Das heißt, den Samen hast du. Weißt du das? Der Samen ist der Christus in dir. Aber jetzt, ohne dass du den Samen säst in dir und bewässerst, wird dieser Christus nichts werden. Diese Königsherrschaft wird nicht zu einem Baum. Jetzt kommen wir zum Bild oder zum Bildnis dieses Baumes. Wenn du so einen Baum betrachtest, was siehst du? Du siehst einen Baum mit seinen vielen Ästen. Jesus sagt, dass in diesen Ästen die Nester der Vögel sind. Das ist ein Bildnis der Regentschaft. Die Königsherrschaft Gottes ist progressiv, die nimmt zu. Vergleichbar mit dem kleinsten Samenkorn, das zu einem größeren als die Gartengewächse wird. Da kommt was Größeres heraus als die normalen Gartengewächse. Diese Königsherrschaft Gottes, die dehnt und weitet sich aus. Und die Königsherrschaft Gottes ist hier. Sie ist in der Erde verwurzelt. Wo ist der Baum verwurzelt? In die Erde. Somit ist die Regentschaft Gottes auf Erden. Das Königreich Gottes hat viele Äste oder Arme, die in verschiedene Bereiche und Domäne hineinreichen. Die Äste kriechen nicht im Erdreich, sondern sie strecken sich wie ausgebreitete Arme. Wohin? Zum Himmel aus. Das heißt, er hat die Wurzeln wie der Baum gepflanzt an Wasserbächen, Psalm 1, aber die Äste ausgestreckt in den Himmel, die Arme. Das heißt, die Königsherrschaft Gottes, sein Reich, ist ein Ort der Zuflucht und der Hilfe. Jesus sagt, dass die Vögel ihre Nester in den Ästen bauen. Die Königsherrschaft Gottes zieht alle Sorten von Vögeln an, reine und unreine. Ihr habt ja schon gelehrt, vom Hiob 28, auf dem Pfad der Immunität, was die unreinen Vögel sind. Wir reden hier von Geistern, Dämonen. Die Äste aber haben Gewalt über die Nester, nicht die Nester über die Ästen. Wenn die Äste brechen, dann fallen die Nester herunter. Amen. Die Nester sind die Institutionen dieser Welt. Das ist das Bildnis. Die Regentschaft zieht die Gefiederten an. Die Gemeinen und die Gottlosen sowie die Gerechten werden kommen und bei dir Hilfe suchen. Denn ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder bedürfen des Arztes. Also mach hier keine falsche Spaltung. Wir kommen zurück zu den Gartengewächsen. Das Gartengewächs im Normalfall und die Kräuter, das sind einjährige Pflanzen. Bäume sind mehrjährige Pflanzungen. Die Königsherrschaft Gottes ist ewig während und sie ist zudem ununterbrochen und wirkt immer, ob du das siehst oder nicht. Aber das ist die Tatsache. Die Bestimmung und das Ziel der Regentschaft Gottes verlangt persönliche Verantwortung. Die Fähigkeit, zwischen falsch und richtig unterscheiden zu können, und sie fordert präzise Entscheidungen. Das ist das, was die Königsherrschaft an Prinzipien oder am Protokoll fordert von uns. Ich sage das nochmal. Die Bestimmung und das Ziel der Regentschaft Gottes verlangt persönliche Verantwortung. Das heißt, du und ich müssen erkennen, dass es an uns liegt. Die Fähigkeit, zwischen falsch und richtig unterscheiden zu können, und fordert präzise Entscheidung. Das heißt, wir müssen auch Ja und Nein sagen können. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Das heißt, sei dir bewusst, wann du Ja sagst und sei dir bewusst, wann du Nein sagst. Du musst präzise entscheiden können. Jetzt kommen wir zu den Aktionen, die in deiner Verantwortung liegen oder in unserer Verantwortung. Das heißt, individuell in jedem Einzelnen und natürlich dann wieder im Gesamten. Das Feld übernehmen heißt, es zu besitzen. Das ist das, was das Beispiel meint, das Gleichnis. Das heißt, du musst das Feld übernehmen, besitze es. Das heißt, das Feld zu bereiten, das ist deine Aktion. Besitze es, bereite es. Sehe den Samen und bewässere den Samen. Das sind die vier Punkte. Das ist die Regentschaft. Vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten, vier Extremitäten, Arme und Beine, vier Dimensionen. Also das heißt, das Feld übernehmen, das Feld bearbeiten, den Samen sehen und den Samen bewässern. Das ist deine Aufgabe. Jetzt kommen wir zur Frage, wer ist denn das Feld? Das Feld bin ich. Zuallererst muss dein Herz kultiviert werden. Wieso weiß ich das? Wieso weißt du das? Weil es die Bibel sagt. Jesus gibt uns das Beispiel dazu in Lukas 8, Vers 5 bis 15. Da spricht er eben von diesem Sämann. Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu säen, und als er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und als die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und sproßte auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hier kommt nun wieder dieses Hören, dieses Schama. Was heißt? Hören, verstehen, tun. Das ist Hören. Jesus sagt zu dir heute, pass gut auf, wer Ohren hat, der höre. Frage dich selber, hast du Ohren? Hörst du, verstehst du und tust du? Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeutete. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Dies aber ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, solche, die hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Also überleg jetzt mal, wer kommt und nimmt es wo weg? Wo liegt nun das Saatkorn, das der Teufel dir nimmt? Das Saatkorn ist das Wort Gottes. Ich lese nochmal. Der nimmt das Wort von ihren Herzen weg. Der nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Fels sind, sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Die für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Das heißt, sie können es nicht tun. Sie hören, sie verstehen, aber sie können nicht tun. Oder sie tun nicht. Dann kommt das Nächste. Das sind die, das ist das Saatgut oder Die Menschen, wo das Saatgut unter die Dornen fällt, das sind solche, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nicht zur Reife bringen. Das ist die Saat auf das Fleisch, verstehst du? Das ist das, was auf fleischlichen Boden fällt und nicht auf den Geist. Aber das in der guten Erde sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren. Siehst du, das ist nur deine Aufgabe, deine Herzenspflege, damit du das Wort bewahren kannst, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren. Also wir halten dazu nun Folgendes fest. Aus diesem sehen wir, dass die Regentschaft in der persönlichen Verantwortung jedes einzelnen Menschen liegt. Das ist die menschliche Komponente in der Regentschaft Gottes. Das heißt, die Königsherrschaft Gottes hat menschliche Aktionen mit einbezogen. Das Senfkorn ist sehr klein, verglichen mit anderen Samen. Und das meint in der Praxis die persönliche Verantwortung über belanglose kleine Dinge führt zur Regentschaft. Das sollte ein Dauerbrenner werden hier. Das ist unser Verhängnis in der Christenheit. Das Verhängnis von Naaman. Als ihm seine Diener sagten, wenn Gott von dir Großes verlangt hätte, das hättest du zwar getan, aber über das 7-mal Untertauchen im Jordan, da reklamierst du. Ich lese das nochmals, persönliche Verantwortung über belanglose kleine Dinge führt zur Regentschaft. Das ist die Verantwortung. Über das sogenannte Banale, über das, was du sagst, das spielt doch keine Rolle. Genau dort liegt es. Amen. Jedes Mal, wenn du Amen sprichst, sprichst du prophetisch in dein Leben. Du brauchst Prophetie in deinem Leben. Also sag Amen zu diesem Gleichnis, weil das ist göttliches Prinzip, das kannst du und ich nicht auflösen. Das heißt, die Bestimmung des Samens ist, gesät zu werden. Das ist die Bestimmung. Die Verantwortung liegt in der Durchführung der anscheinend belanglosen kleinen Dinge. Ich kann da nicht genügend darauf hinweisen. Das ist das kleine Saatkorn. Das ist nicht ein großes Saatkorn. Das sind die kleinsten Dinge. Diese verantwortungsvollen Aktionen, welche die Königsherrschaft einernten. Dieses Einernten, wenn man das genauer betrachtet, ist auch ein Wort, das da heißt, auch zu verstehen als Einheimsen, zusammenraffen. Ich sage das nochmals, das sind diese kleinen Saatkornaktionen, diese verantwortungsvollen Aktionen, welche die Königsherrschaft einheimsen, zusammenraffen, einernten. Jetzt kommt die Abrechnung, wir wollen da mal ein Stück vorschreiten und vorgreifen und in die Abrechnung, die da Jesus gibt, über das Prinzip mal Auskunft geben, da hineinschauen. In Lukas Kapitel 19, Vers 17, da sagt Jesus, und er sprach zu ihm, wohl du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, so habe Gewalt über 10 Städte. Muss dir das mal vorstellen. Er sagte nicht im Geringen, sondern er sagt im Geringsten. Was ist das Geringste? Das Geringste ist das, genau das, wo du und ich denken, das spielt keine Rolle. Pingelig. Genau. Aber Jesus sagt, weil du im Geringsten treu warst, so habe Gewalt über 10 Städte. Stell dir das mal vor. Das heißt, mit anderen Worten, Gewalt und Regentschaft sind das Resultat des Treuens im Kleinen. Oder des Treuen untenstehen, kann man auch sagen, im Kleinen. In Matthäus 25, Vers 23, da sprach der Herr zu seinem Herrn, wohl du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Also auch wieder hier, über weniges, dafür über vieles. Geringsten zum Größten, 10 Städte. Weniges werde ich dich über vieles setzen. Lukas Kapitel 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Du kannst auch so sagen, wer treu ist treu, wer ungerecht ist ungerecht. Das ist ein, in der Welt würde man sagen, Charakter. Wir sagen hier das Wesen, also das Wesen des Menschen. Der Gerechte ist gerecht, der Treue ist treu, der Untreue ist untreu. Egal ob groß oder klein, ist das Wesen, die Wesenseigenschaft. Die kleinen Samen, das sind Senfkörner, oder diese Senfkörner sind die kleinen Samen, und diese sind wiederum die unscheinbaren kleinen Aktionen und Taten, die ein Mensch tut oder eben nicht tut, wenn er sie nicht sieht. Du hast Saatgut. Es kannst du sehen oder nicht sehen. Das ist das, was du tun kannst damit. Diese Art des Sehens führt zur Regentschaft. Das heißt, wenn du diese kleinen Aktionen, diese Taten siehst, wenn du sie tust, dann führen die zur Regentschaft. Es handelt sich dabei vorwiegend um Dinge, die in dieser selbstbewussten und egozentrischen Weltanschauung der Menschen heute nicht mehr von Bedeutung sind. Die Menschen werden dich verpönen und sagen, du bist pingelig, Perfektionist. Das ist heute nicht mehr von Belang in der Welt, bei Gott aber schon. So, jetzt kommen wir zu den Aktionen, zu den praktischen Eigenschaften. Viele davon habt ihr schon ausgeübt, viele davon seid ihr noch am Üben. Und viele davon, da kämpfen wir alle damit. Wir könnten hier sagen, dass Zeitmanagement oder Geldmanagement, aber ich habe das Wort, den Umgang mit der Zeit gewählt dafür. Du musst damit lernen, umzugehen. Wie herrsche ich über meine Zeit? Das heißt, die Umgangsform, wie gehe ich mit der Zeit um? Also wir schauen jetzt diese Senfkornaktionen an, wie du säst und wie du bewässerst. Das eine ist der Umgang mit der Zeit. Umgang mit dem Geld. Dann geht es darum, als nächstes, um das Einsetzen der erhaltenen Fähigkeiten. Du und ich, wir alle haben Fähigkeiten bekommen. Zum Beispiel, ganz einfach, du hast einen Mund, du kannst sprechen. Wie gehst du damit um? Sprichst du? Sprichst du nicht? Wenn du sprichst, was sprichst du? Du hast Hände, du kannst damit arbeiten, du kannst etwas tun. Was tust du damit? Du hast ein Hirn bekommen, du kannst damit denken. Die Frage musst du dir stellen, was denke ich damit? Das heißt, alle diese Dinge können auch verwendet werden zur Unterstützung im Dienen. Du kannst damit dienen. Wenn ich da sage dienen, dann meine ich nicht jetzt unbedingt dir selber damit dienen, sondern den anderen. Da sind wir wieder bei dieser Agape und Phileo-Liebe, bei der Liebe Gottes. Dann kommen wir zu den Gewohnheiten. Der Umgang führt letztlich zu Gewohnheiten. Alles, was du als Gewohnheit tust, ist sehr einfach. Weil du bist jetzt Teil geworden. Es ist ein Teil von dir und du bist ein Teil von ihm. Wenn du Frühaufsteher bist, bist du gewohnt, früh aufzustehen. Du brauchst dann nicht mal mehr einen Wecker. Jeden Morgen erwachst du früh. Das ist die Gewohnheit. Dann kommen wir zur regelmäßigen Teilnahme. Teilnahme an den Versammlungen etc. Dann kommen wir zu dem Thema, die Schwachen verteidigen und sich für sie einsetzen, den Schwachen zu helfen, unter dem allgemeinen Begriff. Jetzt, wenn wir diese praktischen Schritte anschauen und uns mal die einzelnen Punkte hier etwas genauer ansehen, dann gebe ich dir hier einige Beispiele, wobei die Liste vermutlich endlos sein kann. Aber einfach mal, dass in der Praxis, dass da etwas steht und damit ihr auch etwas habt, um zu üben, in der nächsten Zeit, die da kommt, gibt es hier eine kurze Zusammenfassung. Umgang mit der Zeit wäre das erste Thema hier. Das heißt zum Beispiel auch, sei nicht immer wieder 5 Minuten zu spät. Sei 5 Minuten vor der Zeit, das ist ein kleines Saatkorn. 5 Minuten sind ein Saatkorn. Und wenn du beharrlich dann bist, wässerst du damit deinen Samen. Das heißt, du säst, du machst den Entscheid, ich bin 5 Minuten zu früh. Damit das Ding jetzt wachsen kann und zur Gewohnheit wird, brauchst du Wasser. Das heißt, du bleibst jetzt darin. Jedes Mal, wenn du es wieder tust, gibst du dem Samen Wasser. Jedes Mal, wenn du es nicht tust, gibst du deiner Nachlässigkeit, dem Fleisch, der Faulheit oder irgendetwas Wasser. Dann wächst das eine und nicht das andere. Also du entscheidest mit deinem Verhalten, was du jetzt wässerst. Welches Saatkorn dann letztendlich aufgeht. Wenn du Dinge erkennst, du sie im Jetzt und nicht im Morgen. Dann kommt ein nächstes Prinzip, das du in der Bibel siehst. Die Pioniere regieren über die Siedler, die sogenannten Sesshaften. Abraham ging in der Früh seinen Sohn Isaak opfern. Was für ein Pionier. Da bekommt mal einer einen Sohn, dem Fleische nach und dem Geiste nach. Sein wirklicher Sohn mit seiner wirklichen Frau. Und jetzt soll er ihn noch umbringen. Also ging er in der Früh. Denn diejenigen, die auf den Herrn harren, du könntest auch sagen, warten, denen sage ich hier, lasst nicht den Herrn auf euch warten. Müsste man der Kirche auch sagen, oder? Ich sage das nochmal. Diejenigen, die auf den Herrn warten oder harren, lasst nicht den Herrn warten. Das wäre mal so ein kleiner Input über den Umgang mit der Zeit, über das Zeitmanagement. Dann kommt der Umgang mit dem Geld. Das liebe Geld. Da gibt es einige Prinzipien in der Königsherrschaft. Da ist zum Beispiel der Zehnter. Erstlingsgabe, Opfergaben sind kleine Samen. Ich sage es nochmal, Zehnter, Erstlingsgaben, Opfergaben sind kleine Samen. Das vierte Maß ist ein großer Same. Das, was darüber hinausgeht. Den Zehnten zurückzugeben, ist nichts anderes als eine schuldige Aktion. Da der Zehnte eh dem Herrn gehört. Also es ist nicht etwas, was ich jetzt da im Speziellen tue, sondern ich gebe es dem Herrn, weil es eh ihm ist. Es ist sein Eigentum. Dann sei hier zu bemerken, das kommt dann später vielleicht auch nochmal auf im Geist, dass der Geist hier ganz klar sagt, dass die Regentschaft kein Übernachtresultat ist. Der Baum braucht Zeit, um zu wachsen. Auch keine irdische Regentschaft kommt über Nacht. Das könnt ihr in der Bibel nachlesen und in der Geschichte. Das gibt immer eine große Anbahn- und Anlaufzeit dafür. Also Regentschaft ist kein Übernachtresultat. Kein Instant Food oder Instant Resultat. Der Baum braucht Zeit, um zu wachsen. Ich kann zum Beispiel nehmen an einem natürlichen Baum. Eine Eiche, die braucht 100 Jahre. Um in die volle Größe zu kommen, da gibt es Bäume, die noch länger brauchen. Das heißt, es braucht Beharrlichkeit, auch mit dem Umgang mit dem Geld. Du kannst es nicht einmal machen, sondern tu es immer wieder. Wässere den Samen, gib dem Samen Wasser. Das Gute, was du angefangen hast, hör nicht auf damit. Gib Wasser. Dann kommen wir zum nächsten Thema, zum nächsten praktischen Gebiet, das heißt Einsetzen der erhaltenen Fähigkeiten, die Dinge, die dir Gott gegeben hat, zu gebrauchen. Mit anderen Worten, ermutige die anderen. Das ist das Senfkorn eines ermutigenden prophetischen Wortes. Sprich Ermutigung. Dr. Segge gibt hier Zeugnis über einen Pastor, der vor Jahren eine Kirche pflanzte und verachtet und verschmäht wurde. Den hat man ausgelacht. Kenne ja auch noch andere, nicht? Jahre später erinnert er sich an die ermutigenden Worte und vergolt uns mit finanziellem Segen. Das heißt, da hat sich einer erinnert, dass einer anders gesprochen hat. Da ist dieser Pastor gekommen und hat Segen gebracht. Ermutige andere. Wenn ich hier sage Prophetie, dann geh nicht hin und prophezeie, was du wirst und was du tust und was du machst, sondern prophezeie, was in der Bibel steht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Sprich zum anderen, der in dir ist größer als der von der Welt. Gott wird euch nie über euer Vermögen versuchen, sondern mit all den Versuchungen einen Ausweg schaffen, damit ihr sie ertragen könnt. Das sind Prophetien. Das verstehen wir unter Prophezeien. Dann sprich Heilung, heile. Du kannst heilen. Wie heilst du? Wo ist die Kraft, die Macht, die Gewalt über Tod und Leben? In deiner Zunge. Das heißt, sprich. Ich habe das alles wieder erlebt in den Philippinen. Sprich. Und Heilung geschieht. Sprich Worte der Weisheit und nicht der Dummheit. Sprich weise Worte. Vielleicht ist das Predigen in einer kleinen Kirche. Aber weil es deine Gaben sind, mögen sie dir klein erscheinen. Du siehst sie nicht als groß. Aber tu sie. Sehe und bewässere. Dann was verstehst du unter Unterstützung im Dienen? Wie dienst du? Wie dienst du deinen Nächsten? Einige Beispiele hier, die vielleicht uns alle auch angehen können. Stühle bereitstellen, wieder aufräumen. Da gibt es einen Reinigungsdienst. Irgendjemand muss mal reine machen. Dann gibt es Gebete und Fürbitte für die anderen, die du tun kannst. Es ist jede Art von Hilfe und Unterstützung in der Versammlung. Auch indem du mitdenkst, indem du mitmigrierst. Genauso migrierte auch David vom Schafhirten zum Hirten der Nation Gottes. zum Hirten über Israel und Judäa. Lehre jemanden. Da gibt es welche, die vielleicht Sonntagsschule oder Jugendarbeit tun, mit ihnen Unterstützungen. Heile gebrochene Beziehungen. Sprich Wahrheit und Segen hinein. Heile. Da gibt es das Senfkorn der Initiation, der Erstzündung. Gib ein Korn deinem Nächsten. Pflanze etwas. Initiiere etwas. Dann gibt es die Wohltätigkeitsaktionen, gute Werke zu tun, den Hilflosen zu helfen, den Hungernden zu versorgen, die Nackten zu bekleiden, den Obdachlosen ein Dach zu geben, der den Mangel leidet, zu versorgen. Denke daran, was Jesus sagt, was ihr einem meinen Geringsten tut, das habt ihr mir getan. Deshalb gib auch dem Kellner Trinkgeld. Es zeigt sich später vielleicht, dass der Kellner der Besitzer ist. Denk mal darüber nach. Also was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Gib Zeugnis über das, was geschehen ist, dann säst du Samen oder bewässerst die anderen mit deinem Zeugnis. Da hat zum Beispiel jemand einen Samen gesät in die Examensgebühren, in die Prüfgebühren von Dr. Segi für sein Doktordiplom. Und was hat er dafür geerntet? Ich will jetzt das nicht werten, ob gut oder schlecht. Ich sage dir einfach, was er geerntet hat. Er hat medizinische Gratishilfe sein Leben lang bekommen. Da geht es um die Gewohnheiten. Ich habe das gemerkt, dass es immer wieder Leute schlechte Gewohnheiten haben. Man muss die Leute lehren, erstens freundlich zu sein, zu grüßen, Adieu zu sagen und Danke zu sagen. Da kannst du dir die Seele aus dem Leib predigen. Kaum jemand sagt mal Danke sehr. Es ist alles selbstverständlich geworden. Du musst dich selber lehren, Gewohnheiten anzueignen, die umgangsfähig sind. Grüße, sage Adieu und Danke. Sei dankbar. Der Herr gibt das Beispiel über 10 Lepras, die er geheilt hat. Nur einer ist gekommen, hat gedankt. Das ist der Zustand der Christenheit heute schlechtweg. So sind die Menschen, ob Christ oder nicht, Undankbarkeit. Dann kommen wir zum nächsten praktischen Gebiet, das heißt die regelmäßige Teilnahme. Das war auch der Kampf in der Gemeinde in den Philippinen, da sind die ja weggefallen, die Hälfte der Gemeinde ist nicht mehr regelmäßig gekommen. Die haben die Versammlungen verlassen oder die Patenschaftsbeziehungen, wie man das auch manchmal nennen könnte. Also das heißt regelmäßige Teilnahme an den Versammlungen. Was ist das Gegenteil davon? Das sind die sogenannten launenhaften Anteilnahmen. Also heute habe ich Lust, morgen habe ich keine. Dann habe ich Familienprobleme und dann muss ich das zuerst machen und überhaupt. Oder? Das sind launenhafte Entscheidungen. Und die brüten Geringschätzung aus. Da ist ein Saatgut, das damit ausgebrütet wird. Das heißt, das Saatgut ist schon vorhanden, sonst würde man das nicht tun. Aber weil man das tut, kommt jetzt durch diese Verhaltensweise eine Ausbrütung zustande der Geringschätzung. Die Leute werden dir nie trauen. Dieses Fehlverhalten kommt einem Saatkorn gleich, das zwar gesät wurde, aber nur unregelmäßig bewässert wird. Das heißt, die Leute sehen, die fangen etwas an, aber sie halten es nicht durch. Diese Leute verfehlen oft wichtige Wachstumspunkte. Diese Person pflanzt einen Dornenweg über seinen Samen. Das ist die Praxis. Das heißt, du hast den Samen erhalten, das Wort ist gefallen, es wurde bewässert und jetzt plötzlich kommt der Dornenweg. Was ist der Dornenweg? Du hast das Fleisch gesät. Du hast deine Laune nachgegeben. Die Lust der Welt, die Vergnügungen, die weltlichen Begierden, all das wächst jetzt über deinen Samen und erstickt ihn. Welchen Samen? Den Samen der Königsherrschaft. Jetzt ist die Frage, wie wirst du regelmäßig und zuverlässig? Ich sage dir, schreibe alles in deine Agenda. Schreibe auf, was du gehört hast und halte dich daran. Und ich sage auch hier bei dieser Gelegenheit, einschreiben allein nützt dir nichts. Das sind die sogenannten Samenwässerungszeiten. Da bekommt ein Same Wasser, du schreibst auf, du begießt. Das heißt, jetzt kaust du wieder. Tu es. Dr. Segi gibt hier ein Zeugnis über eine Kirche. 3-mal war ich dort für abgemachte Gebetsversammlungen. Keiner kam. So, was war das Resultat und was ist das Resultat heute? Diese Kirche ist heute ein Dornenweg. Eine Kirche, wie sehe ich, ob eine Kirche unter dem Dornenweg geht? Voller Probleme. Seelsorgerische Probleme, dieses und jenes. Und die Frage ist, wo stehen wir heute? Wo stehst du heute? Mit anderen Worten, auch halte deine Termine ein. Das sind ja nicht nur Termine in der Versammlung, sondern überhaupt. Das, was du abmachst, halte ein. Denn kein normaler Arbeitgeber oder erfolgreicher Geschäftsmann wird Leute einstellen, die ihre Abmachungen vergessen oder zu spät kommen. Ich musste auch immer wieder lernen, in den Philippinen ist völlig klar, auch dort fliegen die Flugzeuge zur Zeit. Wenn es heißt 7.30 Uhr und 10 Minuten vor dem Flug das Gate geschlossen wird und du kommst 7.25 Uhr, ist der Flieger zwar noch da, aber du gehst nicht mehr hinein. Das heißt, das Flugzeug geht ohne dich. Also solchen Menschen entzieht sich der Segen von selbst. Da kannst du lang Segen sprechen, da kommt kein Segen. Der Segen ist weg. Das ist wieder ein Zeugnis von einem Geschäftsmann, der einen Pastor segnen wollte. Mit was wollte wohl ein Geschäftsmann einen Pastor segnen? Ja, mit Geld natürlich. Das Problem war nur nicht für den Geschäftsmann, sondern für den Pastor, denn der kam nämlich gar nicht, der erschien nicht, der schloss damit die Tür für immer. Ich gebe dir auch nochmal das Beispiel von Dr. Segge, als er nach irgendwo im Zululand ging, mit für 7 Pastoren, je 10.000 Rand, das ist viel Geld für die Leute. Und da hat ein Seniorpastor der Stadt, hat die Versammlung einberufen und die haben alle zugesagt, die kommen. Hat dann Segge kam, da war keiner da, außer der Alte, der Seniorpastor. Wo waren die anderen? Da hat eine Kirche gratis Reisportionen ausgegeben. Ein Sack Reis gratis für alle Pastoren der Stadt, sind alle hingerannt. Gott sei Dank ist der Lastwagen zusammengebrochen, der kam nie an, keiner bekam Reis. Und Dr. Segge ging nach Hause mit seinen 7x10.000. Abgemacht, nicht hingegangen. Selber Schuld. Also die Tür ist damit verschlossen. Und pass mal gut auf, du weißt nie, wenn es das letzte Mal ist, dass der Herr die Tür zutut. Das heißt, es macht nicht der Herr, sondern du. Da kommen wir zum nächsten praktischen Thema, das heißt die Schwachen verteidigen oder sich für sie einsetzen, den Schwachen helfen. Das heißt mal mit anderen Worten, dass alle diese Aktionen und Verhaltensweisen werden von den Bürgern in der Königsherrschaft Gottes, das heißt in seinem Reich erwartet. Wenn diese Verantwortungen effektiv ausgeführt werden, ist die Königsherrschaft unausweichlich. Das heißt, jetzt hast du royal angezogen, königlich angezogen, wie Esther 5. Dort heißt es, Esther hat königliche Kleider angezogen, heißt aber nicht Kleider. Kleider ist das Bindewort, die haben ein Verbindungswort da hineingegeben, dass es einen Sinn macht. Aber es heißt, Esther hat königlich angezogen. Wenn du das tust, hier, dann hast du königlich angezogen. Und wenn du königlich angezogen bist, dann ist die Königsherrschaft unausweichlich. Und diese Königsherrschaft kommt nicht, wie wir schon vorhin gesehen haben, über Nacht, sondern sehe nun die folgenden Beispiele. Wenn du zum Beispiel das Leben von Josef betrachtest, als ein treuer Diener, da benutzte er seine Gabe, Träume zu interpretieren. Er war im Gefängnis und interpretierte die Träume vom Bäcker und vom Mundschenker. Was hatte dies zur Folge? Dieses gesäte Saatkorn der Interpretation führte schlussendlich zur Regentschaft über Ägypten. Das war der Türöffner. Zweites Beispiel, sieh mal Davids Erbarmen über den kranken Ägypter. Die wollten ihn niedermachen, David sagte nein, gebt ihm zu essen, zu trinken. Und das gab ihm die Regentschaft über die Amalekiter, dass er seine Familie zurückholen konnte. Dann siehst du Abigails Tat der Versöhnung gegenüber David. Sie war Nabals Frau. Was heißt Nabal? Blödian, Idiot. So wie sein Name, so war es, sagt seine Frau. Also da steht sie in den Riss für die Schwachen. Wo sind die Schwachen? Deine ganze Familie wäre umgebracht worden. Aber Abigail steht da ein, 1. Samuel 25. Dann siehst du Esthers Gehorsam gegenüber Mordechai. Mordechai, das Bild für den Heiligen Geist. Esther tut, was Mordechai von ihr verlangt und sie rettet das ganze Volk. Sie steht ein für die ganze Judenschaft, die umgebracht werden sollte. Jesus säte ein Senfkorn in Samaria. Wo hat er das gesät? Wo ist die Geschichte, wo Jesus in Samaria Senfkorn sät? Gedenke der Jakobsbrunnenfrau, wie sie in die Stadt geht, Zeugnis gibt, holt. Und dass sie sagen, jetzt glauben wir nicht mehr wegen dem Zeugnis von ihr, sondern weil wir dich gehört haben. Paulus sät ein Senfkorn in Ephesus und so weiter. Die Bibel ist voll von Saatgutbeispielen. Das heißt, wenn Jesus kommt und dir erklärt, dann nimmt er die Bibel anhand der Beispiele auch im Alten Testament damals, oder? Gab es noch kein Neues Testament, hat er an all diesen Prinzipien, die im Alten Testament den Juden und den Hebräern bekannt war, gelehrt. Und deshalb sagt er, einige verstehen, andere haben Ohren, die hören nicht, die haben Augen und die sehen nicht. Deshalb rede ich in Gleichnissen. Aber ihr versteht. So, jetzt kommen wir zu den Hindernissen der persönlichen Verantwortung. Was sind die Hindernisse? Was sind die Gegensätze dazu? Faulheit oder gleichzusetzen mit Widerstand zur Arbeit. Das ist Faulheit. Definition von Faulheit, Widerstand zur Arbeit. Zweitens, mangelnde Erkenntnis über das Potenzial eines Samens. Der Same ist klein und unscheinbar, das heißt, er wird gering geschätzt. Er wird nicht richtig beurteilt. Drittens, aufschieben. Ich werde das tun, wenn ich Zeit habe. Das ist das größte Dilemma, das sage ich jetzt. Und ich denke auch, dass ich etwas Geist habe. Das ist das größte Dilemma, die Aufschieberei. Deshalb ungehorsam. Tue das, tue dies, keine Antwort. Tue das, tue dies, keine Antwort. Vielleicht das dritte oder vierte Mal bewegt sich etwas. Gang Nummer 4, ebenso sauerteigmäßig, zerstörerisch oder zerstörend. Fehlendes Interesse. Fehlendes Interesse. Das ist vielleicht eines der Hauptthemas in der Christenheit heute. Der Namenschristen, der Same ist nicht wichtig. Das ist der Punkt, wo die Person super spirituell wird. Das ist der Punkt, wo die Person super spirituell wird. Wie weiß ich, ob jemand super spirituell wird? Indem ich das Wort höre, Gott wird alles tun. Gott wird gar nichts mehr tun, der wartet auf dich. Denn es ist vollbracht. Die Werke Gottes sind vollbracht. Vor Grundlegung der Welt ist alles fertiggestellt. Sogar Jesus war gekreuzigt vor Grundlegung der Welt, sagt die Bibel. Also das sind die größten Hindernisse zur persönlichen Verantwortung, Faulheit, mangelnde Erkenntnis, Aufschieben, fehlendes Interesse. Daran hängt das Ganze. Regentschaft oder die Eigenschaft der Regentschaft zähle ich noch hier auf in 4 Punkten, dann sind wir durch hier. Die 4 Punkte, wiederum, wie die Hindernisse 4 Punkte sind, so sind auch die Eigenschaft der Regentschaft 4 Punkte. Erstens, sie ist auf Erden. Zweitens, schrittweise, allmählich und progressiv. Sie tut das im Jetzt, aber sie weitet sich aus. Drittens, sie ist unterstützend. Der Baum trägt die Nester, die Institutionen und nicht umgekehrt, nicht die Institutionen den Baum. Viertens, sie ist infiltrierend. Der Baum hat viele Äste und Zweige. Der Baum wächst in alles hinein. Matthäus Kapitel 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis redet er zu ihnen. Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ich habe eine weitere Lehre über die anderen Gleichnisse. Das sind, ich habe sie nicht gezählt, wie viele Gleichnisse. Ich habe nur eines festgestellt, dass praktisch alle Gleichnisse, die Jesus gelehrt hat, nur über die Königsherrschaft Gottes gehen. Es geht immer nur um die Königsherrschaft, um das Reich. All diese Gleichnisse. Aber wir möchten hier schließen, dass auch dieses Gleichnis mit dem Sauerteig ein Gleichnis ist, dass etwas gepflanzt werden muss. Was muss jetzt hier gepflanzt werden? Es ist die Pflanzung dieser Frau, die den Sauerteig nimmt. Die nimmt den Sauerteig und mengt ihn unter diese 3 Scheffel Mehl und zeigt somit, dass ohne diese menschliche Tat, ohne dieses menschliche Eingreifen, nichts Neues wird. Und das Saatkorn muss bewässert werden, wie der Teig übrigens auch. Stell dir mal vor, du nimmst Mehl und Hefe oder Sauerteig und gibst kein Wasser. Passiert nichts. Also auch das muss gewässert werden. Somit sind viele Prinzipien dieser Königsherrschaft Gottes, die unausweichlich kommt, wenn du das und das tust und das nicht tust, wie wir hier gehört haben, festgehalten im Alten Testament sowie im Neuen Testament. Das ist das übrigens, was Gottes Betrachtung oder unter Gottes Betrachtung Gerechtigkeit heißt.
Amen.